Deutschlandfunk. Das war der Tag.
Nicht allein Schönheit liegt offenbar im Auge des Betrachters, sondern auch Zuneigung. US-Präsident Donald Trump hat heute in London tausende jubelnde Menschen gesehen, amerikanische und englische Flaggen, aber keine Anti-Trump-Demonstranten.
There were thousands of people cheering. And then I heard that there were protests. I said, where are the protests? I don't see any protests. It was tremendous spirit and love. It was fake news. Thank you.
Mehr über Trumps London-Visite, zweiter Tag in dieser Sendung. Weitere Themen. Die SPD sucht nach Führung. Die Koalition arbeitet unter anderem daran, den Pflegeberuf attraktiver zu machen. Dazu auch unser Interview heute Abend. Und 30 Jahre Tiananmen-Massaker. Fast 200.000 Menschen erinnern in Hongkong an die Niederschlagung der Demokratiebewegung in China. Das und mehr bis Mitternacht mit Christine Heuer im Studio. Beginnen wollen wir mit den Protesten in Tschechien. Die haben sich heute zugespitzt. Es geht um Proteste gegen Regierungschef Babiš. Bei einer der größten Kundgebungen seit der demokratischen Wende von 1989 kamen zehntausende Teilnehmer. Sie forderten den Rücktritt des Milliardärs. Laut einem Bericht der EU-Kommission kontrollierte Babiš nach wie vor seinen Konzern und soll jahrelang unrechtmäßig EU-Fördergelder erhalten haben. Der Ministerpräsident hat alle Vorwürfe zurückgewiesen, zuletzt bei einer Sondersitzung im Parlament. Marianne war es über die Massenproteste in Prag heute Abend.
An diesem Abend gibt es in der Nähe des Wenzelsplatzes in Prag nur eine Richtung, Richtung Demonstration, Richtung der Bühne unterhalb des Nationalmuseums. Žarka hat sich mit ihren Leuten auf der Verkehrsinsel in der Mitte positioniert. Sie verteilt ziehharmonikaartige Protestflyer aus riesigen Kartons. Zusammen mit ihren Kollegen in einer Prager Familiendruckerei hat sie diese auf eigene Kosten herstellen lassen. Es gefällt mir nicht, wie Herr Babiš mit unserem Staat wirtschaftet und wie er sich verhält, erzählt sie. Ich bin mit seinem Regieren nicht einverstanden. Deshalb fordern wir seinen Rücktritt und Neuwahlen. Der langgezogene Wenzelsplatz ist komplett gefüllt. Und 120.000 Demonstranten haben die Veranstalter gezählt, als Mikuláš Mlynář vom Netzwerk 1 Million Augenblicke für die Demokratie ans Mikrofon tritt. Es stört uns, dass der Premier außer Politik ein Milliardengeschäft macht. Firmen, die er beherrscht, kassieren unrechtmäßig Millionen Subventionen, auch aus den Taschen aller tschechischen Bürger. Wir fordern, dass Agrofert diese zurückgibt. Wir fordern den Rücktritt von Andrej Babiš. Seit Ende April organisiert Mlynářs Nichtregierungsorganisation schon Proteste gegen den Regierungschef. Damals hat die tschechische Polizei empfohlen, Anklage gegen Babiš wegen eines Subventionsbetrugs zu erheben. Der Rechnungsprüfungsbericht der EU-Kommission, der nun bekannt geworden ist, hat noch größere Dimensionen. Bis zu 17,4 Millionen Euro an Fördergeldern könnte Brüssel zurückverlangen. Die Prüfer sehen es als erwiesen an, dass der zweitreichste Mann des Landes nach wie vor seinen Agrofert-Konzern kontrolliert, auch wenn er ihn Treuhandfonds überschrieben hat. Babiš selbst erklärte in einer Sondersitzung des Parlaments am Nachmittag, das werde er niemals tun. Der Bericht sei ein Angriff auf Tschechien. Europa hat uns diktiert, dass wir Migranten aufnehmen sollen. Dann zwingt es uns auf, aus welchen Programmen wir Gelder schöpfen sollen. Und jetzt wollen Sie uns auch noch tschechische Gesetze erläutern? Zum Beispiel das Gesetz zu Interessenkonflikten, auch Lex Babiš genannt, das der Generalstaatsanwalt nach dem EU-Bericht nun nochmal untersuchen will. Die Opposition hat für ihre Forderungen im Parlament allerdings keine Mehrheit bekommen. Die Antwort an die EU-Kommission werden wohl Minister der Anor-Partei von Babiš schreiben. Petr Fiala von den Bürgerdemokraten will trotzdem weiter für ein Misstrauensvotum gegen Babiš werben. Er ist nicht fähig, seine persönlichen Probleme und Interessen von der Funktion des Premierministers zu trennen. Daher kann er nicht mehr Regierungschef der Tschechischen Republik sein. Aber solange die geschwächten Sozialdemokraten als Juniorpartner zu Babiš stehen, bleibt das ein frommer Wunsch. Einer, an dem trotzdem auch viele Demonstranten auf dem Wenzelsplatz festhalten. Ich denke, es ist wichtig zu zeigen, dass wir mit den Schritten von Andrej Babiš nicht einverstanden sind, sagt Ludmila aus einer Kleinstadt in Mähren. Und auch wenn es vielleicht keine konkreten Ergebnisse geben wird, können wir nicht mehr passiv sein.
Mehr als 100.000 Menschen demonstrieren in Prag gegen Regierungschef Babiš. Das waren Eindrücke von Marianne Allweis. Rücktritt die zweite. Nach dem Partei hat Andrea Nahles heute auch den Fraktionsvorsitz der SPD niedergelegt. An der Spitze der Sozialdemokraten im Bundestag hat der Außenpolitiker Rolf Mützenich übernommen, genauso vorübergehend wie das Trio Dreyer-Schwesig-Schäfer-Gümbel die Partei führen will. Über die SPD an Tag 3 ihrer bislang wohl heftigsten Erschütterung berichtet aus Berlin Frank Capellan.
Noch einmal kommt sie in die Höhle der Löwen. Vor knapp einer Woche, während einer fast schon legendären Sondersitzung der Fraktion, wurde ihr hier so einiges an den Kopf geworfen. Da war sie noch bereit zu kämpfen. Heute erklärt Andrea Nahles hier ihren Rücktritt als Fraktionsvorsitzende.
Machen Sie es gut.
Hatte sie gestern vor der Parteizentrale den wartenden Journalisten zugerufen und sich kurz verabschiedet. Diesmal sind Bilder der Zurückgetretenen unerwünscht. Nahles verlässt den Fraktionssaal nach nur 10 Minuten durch die Hintertür. Stehend applaudieren die SPD-Abgeordneten am Ende. Manche drücken eine Träne weg.
Ich weiß, dass das heute insbesondere für eine Frau in unserer Mitte, nämlich für Andrea Nahles, ein schwerer, aber auch noch mal ein wichtiger Gang in diese Fraktion gewesen ist.
Es ist heute an Rolf Mützenich, sie zu würdigen. Ich verlasse die Politik, nicht die SPD. Der 59-jährige Kölner zitiert noch einmal diesen Satz von Andrea Nahles. Er wird nun kommissarisch die Fraktion führen und das vermutlich über die Sommerpause hinaus, denn anders als zunächst angedacht, dürfte die Wahl nun voraussichtlich erst im September stattfinden. Wir brauchen Zeit, die wollen wir uns geben bei der personellen Neuaufstellung, unterstreicht Mützenich.
Für mich ist genau, und wenn nicht vielleicht sogar wichtiger, mit welchen Themen werden wir auch in der Sommerpause auf unserem Grundsatzprogramm, auf dem Wahlprogramm, aber auch mit dem Koalitionsprogramm alles dafür tun, dass die Sozialdemokraten sichtbar werden für die Menschen in unserem Land.
Über Kandidaten für den Fraktionsvorsitz haben wir heute nicht gesprochen, versichert Mützenich. Das Signal ist klar, es soll erst einmal um das gehen, was sich mit der Union noch umsetzen lässt. Matthias Miersch, linker Umweltpolitiker, oder auch Achim Post vom konservativen Seeheimer Kreis gelten weiterhin als mögliche Aspiranten auf die Nahles Nachfolge. An der Spitze der Partei dürfte alles nun auf 2 Personen hinauslaufen. Am Morgen schon hatte Generalsekretär Lars Klingbeil im Deutschlandfunk erklärt, dass er dies für die beste Lösung halten würde.
Ich gehe davon aus, es wird mehrere Bewerber geben, aber dass die SPD künftig von einer Doppelspitze geführt wird, das ist eine Variante, die ich für sehr wahrscheinlich halte, die ich persönlich auch gut fände, wenn man überlegt, zu einem solchen Modell zu kommen.
Wahrscheinlich ist auch, dass die neue Führung per Urwahl der Mitglieder bestimmt wird. Das Prozedere will der Parteivorstand Ende des Monats festlegen. Dann ist auch zu klären, wie über den Fortbestand der Großen Koalition entschieden wird. Thomas Oppermann, der die Fraktion in der vergangenen Legislaturperiode führte, erhöht heute den Druck in Richtung Union.
Wenn in diesen Punkten Einwanderung, Klimaschutz und soziale Sicherheit, Grundrente die GroKo nicht in absehbarer Zeit überzeugende Lösungen liefert, dann verliert sie ihre Berechtigung.
Viel Gesprächsstoff für die Abgeordneten. Viele von ihnen machten sich nach der Fraktionssitzung auf zum Wannsee, zur traditionellen Spargelfahrt des Seeheimer Kreises. Zu feiern gibt es wenig, zu bereden umso mehr.
Frank Capellan. Der SPD geht es schlecht, der CDU nicht gut. Auch bei den Christdemokraten wird nach der Europawahl und dem Nahles-Beben beim Koalitionspartner über Personalfragen diskutiert. Nun passiert das stärker hinter den Kulissen als bei den Sozialdemokraten. Und Politik macht die Koalition weiterhin, heute sogar sehr geschlossen. Nadine Lindner über die konzertierte Aktion Pflege, mit der die Minister für Arbeit, Familie und Gesundheit den Pflegeberuf attraktiver machen möchten.
Es ist ein Kraftakt für eine Branche, die stark unterbesetzt ist. An der konzertierten Aktion Pflege waren das Gesundheits-, Arbeits- und Familienministerium beteiligt, zusammen mit Arbeitgebern, Gewerkschaften, Kirchen, Krankenhäusern und Betroffenen. Hauptziel: Die Pflegebranche soll zum Arbeiten wieder attraktiver werden. Das heißt, die Löhne sollen steigen, fordert zum Beispiel Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD und schlägt 2 Möglichkeiten vor. Weg 1: Verhandlung eines neu gegründeten Arbeitgeberverbandes mit Verdi.
Das Gesetz für bessere Löhne in der Pflege wird es uns und mir als Bundesarbeitsminister ermöglichen, einen solchen Tarifvertrag für die gesamte Branche für verbindlich zu erklären. So kommen wir zu besseren Löhnen und Arbeitsbedingungen.
Sollte das scheitern, ist der zweite Weg ein einheitlicher Mindestlohn für alle Pfleger, gleich in Ost und West, der von einer Kommission erarbeitet werden soll. Die bisherige Lohnuntergrenze sei zu niedrig, so Heil. Es ist ein zentraler Punkt im Pflegekonzept, aber hier gibt es auch den meisten Streit. Denn aus der privaten Pflegebranche gibt es Widerstand. Zwei Verbände lehnen die Allgemeinverbindlichkeitserklärung für die Tarife in der Branche ab. In der Alten- und Krankenpflege arbeiten 1,6 Millionen Menschen, aber fast 40.000 Stellen sind unbesetzt. Viele Pfleger arbeiten zudem wegen der hohen Belastung nur in Teilzeit. Um mehr Nachwuchs zu gewinnen, soll die Ausbildung außerdem grundlegend verbessert werden. Das steht schon seit längerem fest, erklärte SPD-Familienministerin Franziska Giffey.
Der wesentliche Punkt, der dabei eine Rolle spielt, ist, dass wir ab dem 1. Januar 2020 die neue Pflegeausbildung in Deutschland haben werden, mit einem generalistischen Ansatz und vor allen Dingen mit Rahmenbedingungen, die schon längst überfällig sind. Nämlich, dass endlich überall in Deutschland das Schulgeld abgeschafft wird und eine Ausbildungsvergütung entsprechend garantiert wird.
Das Ziel, die Ausbildungszahlen sollen bis 2023 um mindestens 10% erhöht werden. Außerdem warb Gesundheitsminister Jens Spahn von der CDU dafür, Pflegerinnen und Pflegern mehr Kompetenzen zu übertragen.
Dass wir tatsächlich auch zu mehr Befugnissen, Kompetenzen für die gut ausgebildeten Pflegekräfte kommen. Zum Beispiel in der Frage, wer entscheidet eigentlich darüber, dass ein Hilfsmittel, ein Rollator zum Beispiel oder ein Hilfsmittel in der häuslichen Pflege jetzt eben auch finanziert wird. Das sind heute alles ärztliche Entscheidungen.
Sichtbare Harmonie gab es bei Giffey, Heil und Spahn. Ein schnelles Ende der GroKo wollte keiner von ihnen sehen.
Wenn wir um uns selbst kreisen, wenn wir uns ständig selbst blockieren, dann schaffen wir das nicht. Aber wir arbeiten dafür, dass es anders kommt.
Nicht ständig Personal- und Koalitions- und sonst was Debatten zu führen, sondern verdammt nochmal einfach unsere Arbeit zu machen. Und dafür ist diese konzertierte Aktion da.
Nadine Lindner aus Berlin und am Telefon ist Wolfgang Schröder vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Werden Pflegeberufe mit diesem neuen Plan der Regierung attraktiver?
Ich hoffe es sehr. Diese konzertierte Aktion, über die wir jetzt sprechen, die ist sehr spät gekommen. Ich hoffe nicht zu spät. Man muss sich natürlich darüber klar sein, das ist die verdichtete Wiedergabe aller guten Wünsche, wie man die Attraktivität der Pflegeberufe verbessern kann. Aber es ist zunächst mal nur ein Plan, was nicht wenig ist. Aber die Frage, wie man das jetzt umsetzt, das wird sich natürlich erst in der Praxis erweisen.
Kommen wir gleich drauf, wir gehen ins Detail. Aber im Moment fehlen, wenn ich es richtig sehe, 40.000 Stellen in der Pflege. Das werden eher mehr Stellen werden, weil die Gesellschaft ja altert. Werden Pflegeberufe mit dieser konzertierten Aktion attraktiv genug, um solche Lücken zu schließen?
Naja, was ja fehlt bei den Pflegeberufen, ist wirklich eine gute Entlohnung. Was fehlt, sind Aufstiegsmöglichkeiten, um deutlich zu machen, also hier können auch Leute, die Abitur haben, die studiert haben, eine Karriere machen. Und auf beides versucht diese konzertierte Aktion Antworten zu geben. Bei der Entlohnung gibt es die Idee, wir brauchen Tarifverträge, wir brauchen eine gute Bezahlung. Da hat die Arbeitsgruppe 5, die sich diesem Thema maßgeblich gewidmet hat, Vorschläge entwickelt, wie man das Sendegesetz reformieren kann, wie man den Mindestlohn neu ausrichten könnte oder wie man über eine Allgemeinverbindlichkeit den Tarifvertrag oder die Tarifverträge, die schon bestehen, so weit entwickeln kann, dass sie bundesweit Geltung haben und damit eigentlich alle Kräfte an einem guten Tarifvertrag partizipieren.
Das stimmt. Die Minister haben sich Wege überlegt, wie man vielleicht doch irgendwie zu einem allgemein verbindlichen, flächendeckenden Tarifvertrag kommen kann. Die privaten Anbieter sozialer Dienste, die saßen mit am Verhandlungstisch und die sagen, da machen wir nicht mit. Zur Not ziehen wir dann eben vor Gericht. Ist das mehr als ein frommer Wunsch, der da heute formuliert wurde?
Ja, da sieht man auch schon, dass das Ganze kein Ringelpitz mit Anfassen ist, sondern da gibt es harte Interessenkämpfe zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern, zwischen Kassen letztendlich auch und den Versicherten. Und im Bereich der Lohnfindung hat man jetzt folgende Idee. Man will im Juni noch einen neuen Arbeitgeberverband gründen. Und dieser Arbeitgeberverband, der maßgeblich durch die AWO, den großen Wohlfahrtsverband, auf den Weg gebracht werden soll, Der hat auch Bündnispartner beim Paritätischen Wohlfahrtsverband. Der hat weitere ausgefahrene Arme in den Bereich der kirchlichen Wohlfahrtsverbände.
Herr Schröder, man hört ja, wenn man Ihnen zuhört, wie kompliziert diese ganzen Umwege sind. Unterm Strich nochmal die Frage, geht das auf? Kann die Politik dann eben auf Umwegen einen solchen Tarifvertrag durchsetzen?
Also das Stichwort Umwege ist sehr richtig. Also man muss Umwege gehen, weil von den Arbeitgebern selbst gibt es keine klare Botschaft, wir machen das, sondern im Gegenteil, die blockieren. Auf Seiten der Gewerkschaften gibt es zu viel Schwäche, also die sind nicht in der Lage, wirklich Druck auszuüben. Insofern kann man nur über den Staat und über Umwege versuchen, so Hilfskonstruktionen hinzubekommen. Da aber der Druck auf diesem Arbeitsmarkt so groß ist, kann man schon davon ausgehen, dass mit dieser konzertierten Aktion und mit den Ergebnissen von heute der Druck auf die Arbeitgeber und auf die Öffentlichkeit sich wirklich deutlich gesteigert hat. Und da gibt es eine gewisse Hoffnung, dass es in diese Richtung gehen könnte. Aber Ihre kritische Nachfrage, die ist vollkommen berechtigt, weil wenn man normalerweise guckt, wie funktionieren sozialpartnerschaftliche Arrangements, dann hat man starke Gewerkschaften, auf die Arbeitgeberverbände reagieren und dann kommt es zu Verhandlungen, die einen Kompromiss und einen Tarifvertrag zum Ergebnis haben. Das ist hier nicht der Fall. Diese Voraussetzungen gibt es gar nicht.
Ja, und da stellt sich doch die Frage, auch das habe ich gelesen, nur 12% der Pflegekräfte sind überhaupt gewerkschaftlich organisiert. Sind die da nicht irgendwie selbst schuld, dass niemand sie gegenüber den Arbeitgebern unterstützt?
Ja, auf der einen Seite sind die selbst schuld. Man muss ganz klar sagen, wenn die sich nicht organisieren, dann besteht nicht die Basis, um im Rahmen der Tarifautonomie ordentliche Tarifverträge abzuschließen. Auf der anderen Seite muss man allerdings sehen, was ist das für ein Arbeitsmarkt? Der ist sehr stark durch konservative Traditionen geprägt. Also normalerweise ist es so, dass die Frauen pflegen und die machen das irgendwie nebenher, am besten in der Familie. Jetzt sind wir dabei, einen richtigen Arbeitsmarkt, einen ganz anderen Wohlfahrtsstaat aufzubauen. Da stecken wir mittendrin. Dann muss man sehen, 70% der Menschen, die dort arbeiten, sind Teilzeitkräfte. Das heißt, die sind gar nicht voll involviert in diesen Arbeitsmarkt. Und so gibt es eine ganze Reihe weiterer Hemmnisse, die einfach keine klare Ordnung erzeugen können. Deshalb wird man mit diesen Umwegen leben müssen und muss aus diesen Umwegen heraus eine gewisse Fantasie, eine gewisse Möglichkeit entwickeln.
Verbesserungen im Pflegeberuf, wie in der Pflege überhaupt, die kosten Geld. Wer soll das bezahlen?
Ja, das ist zum Beispiel auch ein weiteres Defizit dieser konzertierten Aktion, nämlich über die Finanzierung wird nichts gesagt in diesem Bericht, sondern da heißt es immer in den Fußnoten, das steht unter Finanzierungsvorbehalt, das müssen die Länder entscheiden, das müssen die Arbeitgeber entscheiden und das bedeutet im Ergebnis, das ist alles erstmal eine Absichtserklärung und wie das jetzt finanziert wird, das verlangt ganz neue Aushandlungsprozesse. Auf jeden Fall unter dem Strich ist ganz klar, das kostet wesentlich mehr, als wir das alle augenblicklich denken. Und da hat auch das Gesundheitsministerium gleich eine Studie mitgeliefert, wo nämlich zu entnehmen ist, die haben da so 3 Szenarien gebildet und gesagt, naja, in der günstigsten Variante, wenn wir uns jetzt mal vorstellen, das wird da alles besser in der Entlohnung, kostet das 1,4 Milliarden im Jahr mehr und in der etwas problematischeren Variante, was die Finanzierung betrifft, kostet es etwa 5,3 Milliarden mehr. Und daran sieht man schon, es sind natürlich erhebliche Finanzvolumen zu bewegen und das wird bedeuten, man braucht entweder mehr Beiträge, mehr Eigenvorsorge oder mehr Staatszuschuss.
Oder beides, Herr Schröder.
Oder alles vielleicht sogar. Und auf jeden Fall braucht man auch ein stärkeres Engagement der Arbeitgeber, weil es kann nicht sein, dass die Arbeitgeber dort nur Durchlaufposten sind und gleichzeitig hohe Renditen erwirtschaften. Die müssen auch selbst mehr an Aktivitäten entfalten, um eine gute Entlohnung sicherzustellen.
Aber wir beide können im Gespräch heute festhalten, das kostet ganz schön viel Geld und das bedeutet neue zusätzliche Belastungen für die Bürger bei den Pflegeversicherungsbeiträgen und bei den Steuern.
Ja, wir fangen ja erst an, darüber nachzudenken. Es geht um die Zukunft des Sozialstaates und in einer Gesellschaft, die immer älter wird, muss mehr Geld mobilisiert werden, um eine gute, qualitätsvolle Versorgung der Älteren sicherzustellen. Und wenn man international sich das mal anschaut, ist Deutschland im unteren Mittelfeld, was die Ausgaben für die Älteren im Bereich dieser Versorgung angeht. Also da ist wirklich noch Luft nach oben, wenn man andere Länder anschaut.
Wolfgang Schröder vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke Ihnen auch.
Einigung von SPD und CDU also auf ein Förderpaket für Pflegeberufe und auch auf die lange umstrittenen Gesetze zur Fachkräfteeinwanderung und zur strengeren Abschiebung haben sich die Koalitionäre jetzt endgültig geeinigt. Schon am Freitag wollen sie das Maßnahmenpaket von Horst Seehofer im Bundestag beschließen. Katharina Hamberger berichtet.
Es knirscht und knarzt in der Großen Koalition. Nach der Europawahl und dem Rücktritt der SPD-Vorsitzenden Andrea Nahles umso lauter. Und da sitzen heute in einem Fraktionssaal im Reichstagsgebäude die Innen- und Sozialpolitiker von Union und SPD und wollen vor allem eines: Handlungsfähigkeit demonstrieren. Thorsten Frey, CDU, und Andrea Lindholz, CSU.
Ich glaube, das ist wirklich ein erfolgreicher Tag für die Koalition.
Wir haben auch wirklich gut zusammengearbeitet. Das kann man doch auch mal, auch wenn man nie alle zufriedenstellen wird, einfach mal feststellen, dass man sagt, da haben die Leute einfach mal ihren Job gemacht, weil dafür sind sie eigentlich gewählt worden.
Überraschend schnell haben sich die Innen- und Sozialpolitiker der Fraktionen von Union und SPD auf ein Paket geeinigt, das 8 Gesetze im Bereich Migration und Integration umfasst. Darin auch enthalten das zweite Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreise. Das Innenministerium hat diesem den Namen geordnete Rückkehrgesetz gegeben. Darauf drängten CDU und CSU. Außerdem das von der SPD forcierte Fachkräfteeinwanderungsgesetz und das dazugehörige Gesetz über Duldung bei Ausreise und Beschäftigung. Bei allen drei Gesetzen wurden im parlamentarischen Verfahren noch einmal Änderungen vorgenommen. So sollen die Voraussetzungen für den sogenannten Ausreisegewahrsam abgesenkt werden. Zudem soll es Sanktionen für diejenigen geben, die bei ihrer Identität täuschen oder bei der Klärung dieser nicht mitwirken.
Zum einen das Beschäftigungsverbot und zum anderen werden dann Zeiten, in denen er hier ist, eben auch nicht positiv angerechnet.
So Innenausschussvorsitzende und CSU-Politikerin Lindholz. Beim Fachkräfteeinwanderungsgesetz und dem Ausbildungs- und Beschäftigungsduldungsgesetz gibt es ebenfalls noch einmal Änderungen. So sollen die Anforderungen für IT-Kräfte abgesenkt und der Personenkreis, der für 6 Monate zur Arbeits- und Ausbildungssuche nach Deutschland kommen kann, erweitert werden. Gleichzeitig wird eine Altersgrenze eingeführt. Wer älter ist als 45 Jahre, muss eine Altersvorsorge oder ein Mindestgehalt von 55% der Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung nachweisen. Bei der Beschäftigungsduldung, die es Menschen mit einer Duldung ermöglichen soll, unter bestimmten Voraussetzungen für eine bestimmte Zeit einen gesicherten Aufenthalt zu bekommen, soll es eine Stichtagsregelung geben.
Die bis zum 31. August 2018 nach Deutschland gekommen sind, haben die Möglichkeit, hier dann auch eine Beschäftigung aufzunehmen.
So SPD-Innenpolitikerin Eva Högel. Zudem soll die Möglichkeit der Beschäftigungsduldung bis Ende 2023 begrenzt sein. Neben diesen Gesetzen einigte sich die Große Koalition noch bei 5 weiteren Vorhaben, unter anderem auch bei Änderungen im Staatsangehörigkeitsgesetz. So sehr aber die zuständigen Fachpolitiker den GroKo-Kompromiss loben, es scheint dennoch die Befürchtung zu geben, dass vor allem aus der SPD-Fraktion, besonders in ihrer aktuellen Lage, nochmal Kritik kommen könnte. In einem 10-seitigen Brief erklärten die zuständigen SPD-Abgeordneten den Kompromiss. Am Ende heißt es darin wörtlich: Klar ist, nicht jedes der 8 Vorhaben und nicht jede einzelne Neuregelung entsprechen 1:1 unseren Vorstellungen, insbesondere nicht das geordnete Rückkehrgesetz. Deswegen ist es wichtig, alle Gesetze zusammen zu betrachten. Den Brief schließen die Abgeordneten dann mit der Bitte um Zustimmung zum Gesetz. Die Opposition übt Kritik, nicht nur am Inhalt des Gesetzes, sondern auch daran, dass es nun noch diese Woche verabschiedet werden soll. Gestern hatte noch eine lange Sachverständigenanhörung zu dem Gesetzespaket stattgefunden, so wie es üblich ist. Feliz Polat, Sprecherin für Migrationspolitik der Grünen Bundestagsfraktion, sagte unserem Hauptstadtstudio:
Das ist einerseits eine Unverschämtheit gegenüber denjenigen, die sozusagen hier ihre Expertise eingebracht haben und natürlich auch gegenüber dem Parlament, dem keine Zeit gelassen wird, sich wirklich qualitativ mit den Anregungen auseinanderzusetzen.
So Grünen-Politikerin Polat. Benjamin Strasser, FDP, nannte das Vorgehen der Koalition befremdlich.
Der Bericht von Katharina Hamberger. Die Koalition zeigt sich arbeitsfähig mitten in und trotz der Krisen von SPD und CDU. Aber was die GroKo da so alles beschließt, das bereitet der deutschen Wirtschaft Unbehagen. Selbstredend geht es da vor allem um die Gesetze und Maßnahmen, die die SPD durchgesetzt hat oder noch durchsetzen will. Aber auch um vieles, was die Unternehmen von der CDU erwarten, aber nicht bekommen haben. Und ganz generell wird zu viel klein-klein moniert, der große Wurf fehle. So sieht es der BDI. Heute war Generalabrechnung beim Tag der deutschen Industrie in Berlin. Die Bundeskanzlerin schlug zurück. Theo Geers war dabei.
Tag der offenen Aussprache zwischen Wirtschaft und Kanzlerin. Den Aufschlag macht am Vormittag BDI-Präsident Dieter Kempf. Die Kanzlerin sitzt als Zuhörerin in der ersten Reihe und muss sich Folgendes anhören:
Es fällt uns schwer, in der Arbeit der Bundesregierung einen klaren wirtschaftspolitischen Kurs zu erkennen.
Noch deutlicher ist Kempf zuvor in einer Pressemitteilung. Da fordert er einen Kurswechsel in der Wirtschaftspolitik. Begründung: die Regierungspolitik schadet den Unternehmen. Deutlich wird, unabhängig davon, wie lange die Koalition noch besteht und wie viel sie noch zustande bringt und was sie bislang zustande gebracht hat, die Wirtschaft ist schwer enttäuscht. Digitalisierung, Energiewende, Steuern, man erwarte Antworten und Entscheidungen.
Stattdessen erleben wir das mutlose Abarbeiten kleinteiliger Politikfelder und ein ungesundes Maß an Umverteilung.
Umverteilung, das Stichwort dafür, dass Geld für immer mehr Soziales statt für Investitionen und damit für die falschen Dinge ausgegeben wird. Diesen Vorwurf lässt Merkel nicht auf sich sitzen. Und so schreibt sie der versammelten Wirtschaftselite erst einmal ins Stammbuch.
Ich kann verstehen, dass Sie auch bei den vielen Gesetzen, die wir zur Pflege gemacht haben und Ähnlichem sagen, muss das sein. Ich sage Ihnen, es muss sein, damit wir auch Akzeptanz für die soziale Marktwirtschaft haben.
Und in dem Stil geht es weiter. Beispiel Klimaschutz. Den will auch die Wirtschaft, aber sie will auch wissen, wie teuer die Lösungswege werden. Auch da, so Dieter Kempf, Fehlanzeige.
Öffentlichkeitswirksame Ziele formulieren. Sich nach dem Motto des großen bayerischen Sportphilosophen Franz Beckenbauer zu verhalten. Jetzt warten wir mal, dann schauen wir mal, dann sehen wir schon. Das wird weiteren gefährlichen politischen Verdruss auf allen Seiten erzeugen.
Angela Merkel kontert auch diese Kritik am Politikstil der Koalition souverän, auch wenn die Wirtschaft hier einen Punkt habe.
Beckenbauer, es gab Zeiten, da war er ziemlich erfolgreich mit seiner Herangehensweise für Deutschland und da stand er auch hoch im Kurs. Deshalb würde ich mich jetzt über ihn da nicht lustig machen, aber es muss natürlich ab und zu auch ein Tor geschossen werden, da gebe ich Ihnen recht.
Und Tore habe diese Koalition schon geschossen. Merkel verweist auf das von der Wirtschaft geforderte Fachkräftezuwanderungsgesetz. Die Einigung war gestern, in dieser Woche wird es vom Bundestag verabschiedet. Und ein zweites Beispiel, die Kanzlerin verspricht, bis September stehe auch die Grundsatzeinigung in Sachen Klimaschutz und CO2-Bepreisung. Aber Merkel teilt auch aus, ohne allerdings die Wirtschaft aus dem gemeinsamen Boot zu werfen.
Ich will noch mal darauf hinweisen, dass diese Bundesregierung jetzt 1 Jahr und 3 Monate im Amt ist. Ich könnte jetzt darüber sprechen, wie viele Stunden dieser 1 Jahr und 3 Monate ich damit verbracht habe, mich mit dem Vertrauensverlust der deutschen Automobilindustrie auseinanderzusetzen und den Regelverletzungen. Das will ich jetzt hier nicht tun. Ich will nur sagen, wir haben eine gemeinsame Verantwortung.
Und aus der will Merkel die Wirtschaft offenkundig nicht entlassen.
Theo Gers berichtete aus Berlin, 23.37 Uhr. Wir machen weiter mit aktuellen Kurzberichten. Der Bundesrechnungshof fordert die Abschaffung des Soli für alle. Sebastian Tittelbach.
Möglichst schnell ganz weg. Laut Kai Scheller ist das der einzig richtige Umgang mit dem Solidaritätszuschlag. Pläne der Bundesregierung für eine Art kleinen Soli, bei dem ab 2021 untere und mittlere Einkommen entlastet werden, lehnt er ab. Denn Schellers Gutachten sieht erhebliche verfassungsrechtliche und finanzwirtschaftliche Risiken. Ende des Jahres falle die Grundlage für den Solidaritätszuschlag weg. Ab dann drohe dem Bund eine milliardenschwere Steuerrückzahlung. Ähnlich wie bei der Kernbrennstoffsteuer. Vor 2 Jahren musste der damalige Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble mehr als 6 Milliarden Euro den Kraftwerksbetreibern wiedergeben. Scheller macht in seiner Funktion als Bundesbeauftragter für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung alternative Vorschläge. Der Bund solle weniger Aufgaben für Länder und Kommunen übernehmen und Steuervergünstigungen streichen. So könne der Soli bis spätestens 2023 komplett verschwinden.
Facebook kann zu einer umfassenden Suche nach Hasspostings verpflichtet werden, sagt der EuGH-Generalanwalt Klaus Hempel.
Die frühere Chefin der österreichischen Grünen war auf Facebook beleidigt worden. Sie wurde unter anderem als miese Volksverräterin beschimpft, weil sie sich für die Interessen von Flüchtlingen eingesetzt hatte. Die Politikerin klagte, daraufhin löschte Facebook den Post. Der Fall landete beim Obersten Gerichtshof Österreichs. Dieser will vom EuGH wissen, reicht es, wenn Facebook den Eintrag in Österreich löscht, oder muss Facebook weltweit nach inhaltsgleichen Beleidigungen suchen? Der Generalanwalt des EuGH meint in seinem Gutachten, Facebook muss in solchen Fällen im gesamten Netzwerk nach wortgleichen Inhalten suchen. Außerdem könne Facebook verpflichtet werden, alle Kommentare des Nutzers zu überprüfen, der die Beleidigung gepostet hat. Ansonsten lasse es das europäische Recht zu, von sozialen Netzwerken wie Facebook zu verlangen, dass die rechtswidrigen Inhalte weltweit gelöscht werden. Mit einem Urteil ist frühestens in einigen Wochen zu rechnen.
Booking.com kann Hotels verbieten, ihre Zimmer auf der eigenen Internetseite günstiger anzubieten als über die Plattform. Martin Höke.
Die Düsseldorfer Richter sagen, die aktuelle Bestpreisklausel von Booking.com sei nicht wettbewerbswidrig, sondern nötig. Damit werde verhindert, dass sich Kunden auf der Online-Plattform über Angebote informieren, dann aber direkt bei den Hotels buchen. In dem Fall bekommt Booking.com keine Provision. Das Bundeskartellamt hatte diese Bestpreisklausel 2015 untersagt. Jetzt kann Booking.com sie wieder in die Verträge schreiben. Booking.com ist in Deutschland die meistgenutzte Online-Plattform für Hotelbuchungen. Nach Angaben des Bundeskartellamts hat sie einen Marktanteil von rund 60%. Die Behörde will jetzt die Urteilsbegründung abwarten und dann über mögliche Rechtsmittel entscheiden.
Spekulationen auf eine baldige Zinssenkung der US-Notenbank haben der Wall Street den größten Tagesgewinn seit 5 Monaten beschert. Der Dow Jones schloss mit einem Plus von 2,06% auf 25.332 Punkten. Der Nasdaq legte um 2,65% auf 7.527 Punkte zu. Die deutschen Börsendaten hat Ulla Herrmann für Sie.
Investoren rund um den Globus hofften darauf, dass die US-Notenbank die Zinsen senken wird. Das befeuerte die Finanzmärkte. Der Frankfurter DAX gewann am Ende 1,5% auf 11.971 Punkte. Damit verbuchte er den größten Tagesgewinn seit 3 Wochen. Gefragt waren Aktien der Banken. Papiere der Deutschen erholten sich zum Schluss um 4,5%. Volkswagen konnte den Autoabsatz in den USA kräftig steigern. Die VW-Aktie stieg um 3,5%. Andere Autohersteller taten sich in den USA zwar etwas schwerer, doch auch die Aktien von BMW und Daimler kletterten im DAX kräftig. Denn am deutschen Automarkt lief es ebenfalls besser. Im Mai wurden in Deutschland über 9% mehr Wagen zugelassen als im Jahr zuvor. Dies hatte das Kraftfahrtbundesamt bekannt gegeben. Selbst Dieselautos wurden stärker gekauft. Gute Nachrichten somit auch für die Börse. Im kleineren MDAX waren die Aktien der Autozulieferer gleich mitgefragt. Papiere des Anlagen- und Maschinenbauers Dürr, des Lichtspezialisten Heller und Norma ragten mit Kursaufschlägen bis 4,5% heraus. Der Kabelspezialist Leoni gab mit Gewinnen von fast 8%. Die Commerzbank hatte eine Panne bei IT-Systemen. Wegen der Panne kam es zu technischen Störungen. Zahlreiche Lastschriften, Daueraufträge und Überweisungen konnten nicht bearbeitet werden. Anleger nahmen es jedenfalls nicht weiter übel. Aktien der Commerzbank verbesserten sich bei den Nebenwerten um 4%.
Die Börse von Ulla Herrmann. Gestern ein feierliches Dinner mit der Queen im Buckingham Palace, heute ein Meeting mit Theresa May in Downing Street. Die Proteste der Briten stören ihn nicht. Donald Trump scheint seinen Staatsbesuch in London zu genießen und mischt sich ungehemmt in britische Angelegenheiten ein. Pro-Brexit, versteht sich. Abseits des Protokolls telefonierte der US-Präsident mit seinem liebsten Anwärter auf das höchste Regierungsamt, Boris Johnson, und er traf sich auch mit Nigel Farage. Jörg Münchenberg über den zweiten Tag eines ungewöhnlichen Staatsbesuchs.
Fast lag schon ein bisschen Wehmut über der Pressekonferenz von Donald Trump und der britischen Premierministerin zum Abschluss der politischen Gespräche heute am zweiten Tag des offiziellen Staatsbesuchs des US-Präsidenten. Theresa May wird Ende der Woche zurücktreten und so lobte auch Trump die Premierministerin und die bilateralen Beziehungen als etwas Außergewöhnliches. Ja, die Allianz sei überhaupt die größte in der Welt.
It's the greatest alliance the world has ever known.
Schon im Vorfeld waren die Erwartungen an das heutige Treffen angesichts der Umbruchphase und Unsicherheit in der britischen Innenpolitik eher verhalten. Wichtig aber aus britischer Sicht ein bilaterales, umfassendes Handelsabkommen nach einem Brexit, das Trump heute erneut in Aussicht stellte. Die USA sehen sich zu einem phänomenalen Handelsabkommen mit Großbritannien verpflichtet. Da gibt es ein riesiges Handelspotenzial. Das könnte dann 2 oder 3-mal größer ausfallen als derzeit. Ein riesiges Potenzial. Was solche Aussagen wert sind angesichts der oft komplizierten und vor allem langwierigen Detailverhandlungen bei solchen Handelsgesprächen, bleibt abzuwarten. Trump jedenfalls bekräftigte, alles müsse auf den Tisch, inklusive auch eine Öffnung des britischen Gesundheitssystems, was in Großbritannien bereits für eine heftige Debatte gesorgt hat, woraufhin May sofort beschwichtigte. Nun, bei solchen Gesprächen wird verhandelt und beide einigen sich dann darauf, was darin für die Zukunft enthalten sein soll und was nicht. Auch über den Umgang mit dem chinesischen Netzwerkausrüster Huawei sei gesprochen worden, sagte Trump. An der bilateralen Zusammenarbeit in Sicherheitsfragen werde aber, trotz der unterschiedlichen Auffassung in dieser Frage, nicht gerüttelt. Einen neuerlichen verbalen Seitenhieb gegen den Londoner Bürgermeister Sadiq Khan konnte sich der US-Präsident indes nicht verkneifen. Der mache einen schlechten Job und habe eine negative Ausstrahlung. Ganz im Gegensatz zu Boris Johnson.
So I know Boris. I like him. I've liked him for a long time. I think he'd do a very good job.
Alles in allem war der US-Präsident mit dem bisherigen Verlauf seines Staatsbesuchs hochzufrieden, zumal er auch fast überall nur Jubel, aber keinerlei Proteste entdecken konnte. Auch heute Tausende haben gejubelt. Dann hieß es, es gibt Proteste. Welche Proteste? Ich habe fast keine entdeckt. Das ist doch alles nur Fake News.
So a lot of it is fake news, I hate to say.
Tatsächlich hatten im Zentrum Londons Tausende gegen den Staatsbesuch des US-Präsidenten demonstriert, gegen seine Migrations-, Klima- und Minderheitenpolitik. Wie schon im letzten Jahr war auch das Trump-Baby mit Windel als Riesenballon zu sehen. Wie auch Labour-Chef Jeremy Corbyn, der eine mögliche Öffnung des britischen Gesundheitssystems im Zuge eines Handelsabkommens heftig kritisierte.
We will not stand for that.
Wir werden das nicht zulassen und die Prinzipien unseres Fürsorgesystems offen für alle als Grundrecht verteidigen. Corbyn hatte aus Protest gegen Trump bereits das gestrige Staatsbankett geschwänzt. Der US-Präsident hatte ihn auf der Pressekonferenz wiederum als negative Kraft bezeichnet.
Jörg Münchenberg aus London. Facebook, Google und Co., das sind Internetgiganten, die markt- und meinungsmächtigsten Konzerne der Welt. Zu Hause in den USA werden sie kaum reguliert, das könnte sich nun ändern. Ministerien, Behörden und der US-Kongress schicken sich an, die Internetunternehmen zu überprüfen. Es sind nur erste Schritte, am Ende könnten aber hohe Geldstrafen und der Zwang stehen, Geschäftsmodelle zu verändern. Und deshalb gibt es auch schon Reaktionen. Thilo Kösser aus Washington.
Zu groß, zu mächtig und viel zu wenig Kontrolle. Die ausnahmsweise einmal überparteiliche Ankündigung des Kongresses, die Internetgiganten Apple, Facebook, Google und Amazon einer ersten eingehenden kartellrechtlichen Überprüfung zu unterziehen, dürfte im Silicon Valley noch für kräftige Unruhe sorgen. Als erstes Unternehmen reagierte Apple öffentlich, indem sich dessen CEO Tim Cook im Fernsehsender CBS äußerte. Die Frage, zu groß, zu mächtig, verneinte Tim Cook zwar, stimmte jedoch zu, dass eine Überprüfung überfällig und wichtig sei.
No, I don't think so. I think that with size, I think scrutiny is fair. I think we should be scrutinized.
Indes könne kein Mensch ernsthaft behaupten, dass Apple eine Monopolstellung besitze.
I don't think anybody reasonable is going to come to the conclusion that Apple's a monopoly.
Die Zeiten des Laissez-faire und des unkontrollierten Wildwuchses im Netz dürften nun vorbei sein. Den großen Unternehmen weht auch im eigenen Land heftiger politischer Wind entgegen. Während die Europäische Union schon längst kartellrechtliche Schritte gegen die großen High-Tech-Unternehmen aus den USA unternommen hat und erst in diesem Jahr Google wegen Missbrauchs seiner marktbeherrschenden Stellung bei der Online-Werbung mit einer milliardenschweren Strafe belegte, machen sich US-Kongress und Behörden erst jetzt zunehmend Gedanken über eine striktere Regulierung. Das Internet ist kaputt, erklärte der Vorsitzende des zuständigen Komitees im Repräsentantenhaus, David Cicilline. Das Wettbewerbsrecht müsse auf den Prüfstand gestellt, die Verbraucherrechte gewahrt, das Recht auf Privatheit sichergestellt und der Schutz der Daten einwandfrei geregelt werden.
The question about anti-competitive conduct and what it means to the consumer is a real issue. Privacy is a real issue. The misuse of data, the sharing of data with third parties.
Am Ende der umfassenden Anhörungen im Repräsentantenhaus sollen Empfehlungen zur Regelung des Wettbewerbs auf dem digitalen Marktplatz stehen. Das US-amerikanische Kartellrecht sei nicht mehr zeitgemäß, sagte David Cicilline dem Sender CNN. Es stamme aus der Zeit der verkehrstechnischen Erschließung der USA, als die Monopole der Eisenbahngesellschaften gebrochen werden sollten.
Whether or not our existing antitrust statutes are working for the 21st century. These are statutes that were written mostly during the time of the railroad monopolies. It's a very different economy today.
Den Republikanern geht es indes auch noch um einen parteipolitischen Aspekt. Im Sender Fox News beklagte der Minderheitenführer im Repräsentantenhaus Kevin McCarthy, dass die großen drei der Informationstechnologie, Apple, Google und Facebook, die Republikaner benachteiligten. Das habe sich zum Beispiel im Wahlkampf in Kalifornien gezeigt.
Well, we've already seen that activity take place. If you looked at what Google did to the California Republican Party right before the elections.
Auch die US-Aufsichtsbehörden kündigten eine eingehende Prüfung der Unternehmen an und teilten die Zuständigkeiten untereinander auf. Die Federal Trade Commission wird Facebook und Amazon unter die Lupe nehmen. Das Justizministerium kümmert sich um Apple und Google. Apple-CEO Tim Cook kündigte für sein Unternehmen an, mit allen Beteiligten umfassend kooperieren zu wollen.
Scrutiny is good. And we'll tell our story to anybody that we need to or that wants to hear it.
Tim Cook im Beitrag von Thilo Kössler. Ein junger Chinese in weißem Hemd, eine Einkaufstüte in jeder Hand, stellt sich einem Panzer in den Weg. Er ist ganz allein. Es ist das Bild vom Tiananmen, aufgenommen am frühen Morgen des 5. Juni 1989. Die Panzer rollten dann doch auf den Platz des Himmlischen Friedens in Peking. In der Nacht waren sie auch schon dort gewesen. Soldaten hatten in die Menge geschossen. Die studentische Demokratiebewegung ging unter in einem Blutbad. Das Massaker vom Tiananmen wird in der Volksrepublik China totgeschwiegen. Aber in Hongkong, noch autonom von Peking, haben sie heute der Toten und der Ereignisse vor 30 Jahren gedenken können. Eindrücke von Steffen Wurzel.
Nach Sonnenuntergang wurde es sehr andächtig, fast still im Victoria Park im Zentrum Hongkongs. Mehr als 180.000 Menschen kamen nach Angaben der Veranstalter zur zentralen Mahnwache, um an die Toten des Tiananmen-Massakers vor 30 Jahren in Peking zu erinnern. Mit Kerzen, Musik und einigen Reden. Eine sehr emotionale Stimmung. Hongkonger aus allen Bevölkerungsschichten waren gekommen und Menschen jeden Alters, vor allem viele Studenten. Für uns ist das eine Sache des Verantwortung-Übernehmens, egal ob wir uns als Hongkonger oder als Chinesen sehen, sagt der 19-jährige Hongkonger Wesley vor Beginn der Mahnwache. Er ist gemeinsam mit zwei Freunden in den Victoria Park gekommen.
It's kind of difficult for people from other cities, from other mainland cities.
Für Menschen in Festland-China ist es sehr schwer, sich, wenn überhaupt, zu äußern zum Tiananmen-Massaker, sagt der 18-jährige Student Owen. In ganz China ist Hongkong der einzige Ort, an dem wir offen erinnern dürfen. Und weil das so ist, ist es unsere Verpflichtung, hierher zu kommen. Die Hongkonger Polizei gab die Teilnehmerzahl wie üblich deutlich niedriger an als die Veranstalter. Sie sprach von 37.000 Menschen. Klar ist aber, es sind so viele Hongkonger wie seit vielen Jahren nicht mehr zur zentralen Gedenkveranstaltung gekommen. Dem prodemokratischen Lager der Stadt dürfte das Aufwind geben, Mahnwachenteilnehmerin Shelley, 39 Jahre alt.
When people are standing together, even though how the government has give pressure to us.
Wenn die Menschen zusammenstehen, trotz des wachsenden Drucks der Regierung, dann können wir das Andenken bewahren und an unsere Kinder weitergeben. In der Nacht vom 3. auf den 4. Juni 1989 beendete Chinas Staats- und Parteiführung eine wochenlang andauernde landesweite Demokratiebewegung mit militärischer Gewalt. Hunderte Menschen wurden getötet, viele Historiker sprechen gar von tausenden Toten. Hongkong ist der einzige Teil Chinas, in dem wegen des Autonomiestatus der Stadt Meinungs- und Versammlungsfreiheit herrschen. Im Rest des bevölkerungsreichsten Landes der Welt wurde das Tiananmen-Massaker heute totgeschwiegen. Die Europäische Union und viele Regierungen weltweit riefen Chinas Staats- und Parteiführung heute erneut auf, das Massaker von damals endlich aufzuarbeiten. Auch US-Außenminister Mike Pompeo äußerte sich entsprechend. Chinas Regierungssprecher Geng Shuang wies das mit außergewöhnlich scharfen Worten zurück. Das verrückte Getue und Geplappere der USA sei für den Müllhaufen der Geschichte bestimmt, sagte Geng in Peking.
180.000 erinnern in Hongkong an das Massaker vom Tiananmen vor 30 Jahren. Steffen Wurzel berichtete. Und bei mir im Studio ist Dimi Broich mit der Presseschau.
Zwar beschäftigen sich die Zeitungen auch heute wieder mit dem Zustand der schwarz-roten Koalition, im Vordergrund aber stehen diesmal zwei größere Sachthemen, bei denen sich die Fachpolitiker auf Lösungen verständigt haben. In ihrer heutigen Form ist die Pflegeversicherung nur Teilkasko, beklagt die Braunschweiger Zeitung. Alles, was über den Deckel hinausragt, trägt der Patient. Die Anpassung der Leistung an die Kosten ist überfällig. Heils, Giffeys und Spahns konzertierte Aktion wird Versicherte und Staat viel Geld kosten, könnte aber die Not lindern. Der Mannheimer Morgen hält fest, alle Werbekampagnen für den Pflegeberuf laufen ins Leere, wenn Krankenpfleger nicht ordentlich bezahlt werden. Vor diesem Hintergrund ist unverständlich, warum sich einflussreiche Teile der Arbeitgeberseite gegen einen Flächentarifvertrag sperren. Die Rheinzeitung aus Koblenz fasst zusammen, wenn Zehntausende Pflegekräfte schon jetzt fehlen und es wegen der immer älter werdenden Gesellschaft Jahr für Jahr mehr werden, dann ist schnell klar, dass die Mehrheitsfähigkeit jeder Volkspartei in besonderem Maße davon abhängt, ob sie sich auch mit ganzer Kraft dafür einsetzt, die prekären Zustände aus der Welt zu schaffen. Längst hätte man das alles in den Angriff nehmen können, kritisiert der Südkurier aus Konstanz. So ist wertvolle Zeit verstrichen und so schnell wird sich die Lage nicht ändern. Zumal 40.000 Pflegestellen unbesetzt sind und die Finanzierung ungeklärt ist. Klar muss sein, dass am Ende nicht die Pflegebedürftigen dafür aufkommen. Auch auf ein sogenanntes Migrationspaket hat sich die Koalition verständigt. Dazu bemerkt die Stuttgarter Zeitung: Die Innenpolitiker von Union und SPD haben sich auf ein ganzes Bündel von Gesetzesvorhaben geeinigt, das sowohl die Zuwanderung von Fachkräften als auch den Umgang mit Asylbewerbern und Flüchtlingen betrifft. Das ist in den Tagen des koalitionären Tumults ein gutes Signal. Wenn Experten über konkrete Sachfragen beraten, sind Kompromisse und pragmatische Lösungen immer möglich. Das ist die Botschaft. Es gibt einen grundlegenden Anspruch, den Migrationspolitik erfüllen sollte, unterstreicht die Neue Osnabrücker Zeitung. Zu unterscheiden zwischen denen, die dringend Asyl und Schutz brauchen, und denen, die aus wirtschaftlichen Gründen nach Deutschland kommen. Bisher gelingt es nicht, zwischen beiden Gruppen deutlich zu differenzieren, was viele Bürger ärgert. Das Gesetzespaket der Koalitionäre geht deshalb in die richtige Richtung. Der Münchner Merkur reibt sich die Augen. Was für ein wundersames Gebilde ist doch diese große Koalition. Nach monatelanger Apathie erreicht sie nun den Zustand des Zerfalls und ausgerechnet jetzt gelingt ihr ein wichtiges Stück Politik. Und das Oppositionswehklagen, dieses wichtige Paket werde im Eiltempo durchgepeitscht, ist possierlich. Über jedes Detail wird doch schon seit Jahren gestritten.
Das wundersame Gebilde GroKo, das war die Presseschau von und mit Demi Broich. Und das war der Tag im Deutschlandfunk, zuletzt mit Christine Heuer im Studio. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.